Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.
Da müssen wir nochmal anstoßen.
Ja?
Ja, natürlich.
Ja, dann stoßen wir nochmal an.
Wenn wir im Petersberger Hof sind, Prost. Dann müssen wir auch anstoßen.
So lange, bis das Ordnungsamt kommt. Ja, dann können wir ja loslegen.
Oh, ich mach mal vielleicht mein Handy aus.
Welch ungewohntes Bild, dass wir uns sehen dabei. Das heißt, wir sehen uns zwar, aber anders.
Also für mich ist das optisch ein Zugewinn, wenn du neben mir stehst.
Ach ja.
Irgendwas ist anders. Ihr merkt es auch. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Audiobeweis, powered by Sport 1. Wir sind wieder vereint. Letzte Woche waren wir ja in Unterzahl und jetzt ist Thomas Wagner zurück. Du warst die letzten zwei Wochen ja nicht da.
Umzug und Lübeck.
Irgendwas mit Ausziehen halt.
Mit Ausziehen, genau.
Und jetzt ist der Audiobeweis zurück in seiner alten, neuen Heimat. Wir treffen uns aktuell tatsächlich in einer Kneipe. Und bevor ihr 110 anruft oder das Ordnungsamt, es geht hier alles mit rechten Dingen zu.
Definitiv, wir treffen uns ja auch vor der Kneipe, ne? Also
genau, und nicht Abstand. In einer Kneipe.
Genau, wir haben lange Kabel gekauft, sitzen 16 Meter auseinander, können uns aber in die Augen schauen, um über die Lage in der dritten Liga zu sprechen. Und das Ganze machen wir, wie ihr eben schon gehört habt, mit einem Kaltgetränk. Das muss sein. Es ist herrliches Wetter. Es ist Dienstagnachmittag in Köln.
Prost.
Was man so macht auf dem Dienstagnachmittag.
Genau.
Wollen wir dann direkt anfangen oder gibt es noch irgendwelche Formalitäten zu erklären? Möchte noch jemand was sagen? Was liegt euch auf dem Herzen, was nichts mit der dritten Liga zu tun hat?
Ganz neuer Flow hier, wenn wir hier draußen aufnehmen.
Ich muss gleich noch ein Bier bestellen hier.
Was übrigens noch dahinter steckt, dass wir uns heute hier treffen, ist, dass wir ein kleines Making-of drehen lassen, beziehungsweise brauchen wir neue Fotos für unser Logo.
Neue Fotos ist übertrieben, wir brauchen Fotos.
Wir brauchen ein Foto. Wir brauchen ein Foto für unser Logo. Aber auch deswegen treffen wir uns heute hier draußen. Ob wir das nächste Woche nochmal machen, das entscheidet die Inzidenzlage.
Und wir haben einen Champions-League-Fotografen.
Becky, wir müssen dich korrigieren, du musst ans Mikrofon.
Ja, aber wenn ich im Hintergrund noch ein bisschen nuschel, das ist alles noch nicht so wichtig.
Kann ich den Becky auch irgendwo leiser drehen?
Jetzt erklär doch, wer unser Champions-League-Fotograf ist.
Ja, also Björn, überragender Fotograf vom Niederrhein, ne? Angestellt, sogar bei Borussia Mönchengladbach, also Champions-League-Fotograf.
Björn ist Kult, Muffutz.
Ja, Kult überhaupt, klar.
Googelt Muffutz bei Instagram und alle blauen Haken strahlen euch entgegen.
Ganz genau. Der Mann weiß und kann alles Social Media mäßig.
Also wir haben keinen sehr langen Themenzettel. Es steht eigentlich nur ein Verein drauf, aktuell. Also es werden sich noch ein paar ergeben, aber es steht natürlich ganz oben Dynamo Dresden. Viermal ohne Sieg, viermal kein Tor geschossen. Lange haben wir geglaubt, Dynamo Dresden ist auf jeden Fall der erste feststehende Aufsteiger. Und jetzt droht der Super-GAU, nämlich dass das nicht passiert. Wie in der letzten Saison musste sie in Quarantänepause. Wird Ihnen das jetzt auch wieder zum Verhängnis?
Also ich würde erst mal sagen, dass Quarantäne im ersten Moment kein Problem sein muss, zeigen Sandhausen und Kiel. Also Sandhausen hat letzte Woche den HSV überrannt. Ich glaube, auf die Dauer der Spiele kommt dann irgendwann das Problem, wenn du mal so 3-4 Spiele im 3-Tages-Rhythmus gemacht hast. Zum Zweiten würde ich sagen, kann ich die Entscheidung jetzt zu dem Zeitpunkt nachvollziehen, weil die anderen Mannschaften auch konstant punkten. Ich finde aber, es ist in Dresden ein bisschen selbstverschuldet. Man war, glaube ich, irgendwie mal 8 Punkte vor. Und zu dem Zeitpunkt hättest du als Ralf Becker zum Beispiel auch sagen können, ich verlängere den Vertrag, weil ich glaube, dann wäre die Situation anders gekommen. So hat jeder gemerkt, von außerhalb und in der Mannschaft, es stimmt nicht zwischen dem Sportdirektor und dem Trainer. Ich sehe Markus Kauzinski insgesamt eher als positiven Trainer. Ich finde, er hat in Karlsruhe hervorragend gearbeitet. Ich finde, er hat es auch in Dresden ordentlich gemacht, aber man hat auch am Ende jetzt den Eindruck, so richtig kriegt er den Zugriff nicht mehr. Und wenn du dann als Mannschaft weißt, dass das eh am Ende oder im nächsten Jahr nicht mehr dein Trainer sein wird, das munkelt man in Dresden schon seit 2-3 Monaten. Ich glaube, dann kriegst du das nicht mehr hin. Deshalb kann ich die Situation so, wie sie jetzt ist, schon irgendwie nachvollziehen. Und ich glaube, Becker möchte sich nicht den Vorwurf machen lassen, wie damals beim HSV, dass er nicht reagiert hat.
Ich bin total irritiert, weil ich die ganze Zeit in ein Gesicht gucke, was eine Pilotensonnenbrille auf hat.
Klar, hier ich bin nochmal Karneval hier mal als Pilot verkleidet.
zu Dynamo zurück, ohne Pilotenbrille. Ich habe mich ja, während du weg warst, hier schon ausgelassen über Kauzinski. Vor allem das Spiel, das ich selber kommentiert habe. Gleich wird auch Dirk Adam zu uns kommen, vom Fokus, genannt Adams, der Dynamo-Insider ist, mit dem ich damals nach dem Spiel in Unterhaching auch mal direkt telefoniert habe, um dessen Einschätzung zu bekommen. Ich fand das Coaching von Kauzinski ich sehe Dynamo selten. Das fand ich dermaßen emotionslos, inhaltslos. Da, ich habe mich im Laufe des Spiels fast aufgeregt, was der da gewechselt hat. Fast lustlos. Und ich habe zu Adams bei dem Telefonat gesagt, das war ganz komisch, von der Ausstrahlung her würde ich fast sagen, den musst du rausschmeißen. Und jetzt noch das Halle-Spiel obendrauf. Ich finde, es ist ein zwingender Schritt, dass du in einer so entscheidenden Saisonphase so eine Situation erkennst und einen Impuls setzt und einen Trainer
bist. Aber deshalb giltst du ja auch als Trainerkiller der
natürlich,
Liga.
Und natürlich, bei dir ich habe so ein Blöckchen
und du bist ja mein Vorbild. Auf. Du bist ja mein Vorbild, aber bei dir ist die Gleichung folgendermaßen. Emotionslos, raus damit. Sei Bene, ja. Kautzinski und die
nein,
machst du dann auch richtig,
Frings,
die machst du alle richtig fertig, aber ja. Rumschreien, Proleten, asozial sein, teilweise den Gegner fertig machen wie Antwerpen, das sind dann die Götter.
Pass auf, ich orientiere mich an Erfolg und an Emotionen, nicht an asozial, das hat auch keiner gesagt. Kautzinski war leblos und er hat Fehlentscheidungen getroffen und darum geht es mir. So wechsle ich nicht, so inspiriere ich keine Fußballmannschaft und wenn du bei Antwerpen meinst, er ist manchmal ein bisschen zu dicke, ich war jetzt in einem Podcast, die haben mich direkt mal wieder gefragt, wo passt Antwerpen denn besser hin, zur Nationalmannschaft, als Yogi-Nachfolger oder zum FC Bayern? Das war eine schwierige Entscheidung für mich. Ne?
Ich sag ja, du bist dessen Manager.
Grüße an die Pottbolzer, an Mike und Stefan, wo ich am Sonntag Gast sein durfte, das erwähnen wir nachher nochmal. Also Zirkus, eine Ausstrahlung gehört für mich beim Trainer dazu. Wenn du eine andere Meinung hast, kannst du ja deine Trainer aufstellen oder nicht aufstellen. Und wenn du von Antwerpen blöde Szenen gesehen hast, die gibt es auch von anderen, gab es durchaus auch schon Vorkommnisse. Ich glaube, der macht einen guten Job. Im Moment scheint er ja erfolgreich zu sein. Das, was ich von Kautzinski in diesem Spiel gesehen habe, war für mich eine argumentativ belegbare Katastrophe.
Aber ich glaube, er hat über die ganze Saison über nichts anderes gemacht. Ne? Also in der Hinrunde und auch die Teile der Rückrunde, wo sie noch gut waren in Meppen und gegen Ingolstadt, wo sie 4-0 gewonnen haben, da hat er ja ähnlich agiert an der Linie. Ich glaube, daran kann man das jetzt nicht festmachen. Weil ich frage mich auch, woran liegt es jetzt bei Dynamo Dresden, warum sie so schlecht sind? Weil irgendwas muss ja passiert sein seit Ende März bis heute, dass es wirklich so rabiat gegen die Wand gefahren wurde.
Wir haben 4-0 gewonnen gegen Ingolstadt und 4-0 gegen Meppen. Und da bin ich bei dir. Der coacht, seit ich den kenne, immer gleich. Emotional kriegst du von dem gar nichts an der Linie. Das mag man gut oder schlecht finden.
Reduzierst nicht immer auf die Emotionen, auch wenn die eine Rolle spielt, argumentativ. Aber wenn ich beim letzten als Tabellenführer in der ersten Hälfte genau einen Schuss aufs Tor kriege, 1-0 hinten liege, wie wechsle ich dann in der Pause? Dann wechsle ich mit einer Aussage. Dann nehme ich nicht zwei Stürmer, die 1-1 raus und bringe zwei andere Stürmer, sondern dann verbinde ich das mit einer Ansage, dass ich taktisch umstelle, dass ich zum Beispiel den Daferner nicht rausnehme, sondern hinter zwei Spitzen.
Ja, aber das ist ein Spiel, das liegt aber jetzt schon 3 Wochen zurück. Guardiola vercoacht jedes Mal im Champions League Viertelfinale ein Spiel bei Manchester City und deshalb ist er trotzdem kein schlechter Trainer. Also ich finde, man kann es nicht nur an einem Spiel festmachen. Du hast gerade gesagt, er ist total emotionslos in Unterhaching gewesen. Dann sagen Jannik und ich, der ist immer so. Einen Wechselfehler oder mehrere Wechselfehler attestiere ich dir, du hast das Spiel gesehen. So. Aber deshalb ist für mich nicht jemand ein schlechter Trainer, weil er in einem Spiel mal falsch wechselt.
Ich sage auch nicht, dass er ein schlechter Trainer ist, sondern ich habe gesagt, dass ich ihn da gesehen habe. Und was er in dem Spiel gemacht hat, das war impulslos, ideenlos, leblos und damit meine ich auch inhaltlich seine Wechsel. Zum Beispiel, wenn ich in der 75. 2-0 hinten liege. Ich habe schon 4-mal gewechselt. Hosina sitzt auf der Bank. Warum bringe ich den nicht?
Aber das sagt doch gar keiner, der hat das Spiel, dann hat er einfach schlecht gecoacht. Aber wir reden doch jetzt über.
Habe ich doch angefangen.
Ja, aber wir reden ja jetzt über eine Trainerentlassung von Kautzinski und dann ist die Frage, ob man dafür nur ein Spiel nehmen kann.
Naja, das Spiel findet zu einer sehr wichtigen Phase statt. Deswegen sehe ich es als, oder hätte ich Jannik jetzt auch gefragt, wenn er die ganze Zeit so gecoacht hat, hat er immer so gewechselt, das kann ich im Einzelfall nicht analysieren. In diesem Spiel, in dieser Saisonphase, beim Tabellenletzten, so leblos zu verkacken, war für mich ein Indiz, dass ich sage, da stimmt was nicht. Und ich meine, jetzt, ich weiß gar nicht, warum ihr in die Richtung argumentiert, die weitere Entwicklung passt ja genau dazu. Das nächste Spiel gegen Halle, die wochenlang nichts gewonnen haben, war ja auch ein Desaster. Und dann wird auch die Entscheidung getroffen, dass es wohl einige Gründe gibt, sich zu trennen.
Also meine Argumentation ist ja eine andere, dass ich sage, du hättest, als du 8 Punkte Vorsprung hattest, wenn du meinst, dass du mit dem Trainer in die zweite Liga auch gehen kannst, wenn er aufsteigt, dann hättest du da den Vertrag verlängern müssen. Denn ich glaube, Kautzinski, ich finde den, selbst wenn er mit uns spricht, das ist kein Sympathieträger, mit dem du große Sprüche machst. machst oder sowas. Aber ich finde, dass er in Karlsruhe herausragende Arbeit geleistet hat und in Dresden finde ich auch, dass er gute Arbeit geleistet hat. Und wenn du einen hast, der in der Mannschaft nicht richtig beliebt ist wahrscheinlich und du merkst, der fliegt eh am Ende der Saison, dann verlierst du 10% bei der Mannschaft. Und für mich ist das Ding, entweder hättest du schon ganz früh reagieren müssen, als du weit vorne warst und hättest schon einfach gesagt, wir trennen uns nach der Saison, oder du hättest sagen müssen, wir ziehen das durch. Dieses Rumeiern, und das hat mir jeder bestätigt, der in Dresden auch vor Ort ist, glaube ich, hat letztlich auch auf die Mannschaft abgefärbt. Das ist schon meine Meinung.
Und rumeiern ist also, wenn du einen Vertrag nicht frühzeitig verlängerst. Also ich bin kein Freund von extrem frühzeitigen Vertragsverlängerungen. Warum sagst du nicht, unser sportliches Ziel ist der Aufstieg? Und Kautschinski, damit definierst du dich hier auch in diesem Verein.
Richtig.
Dafür bist du auch angetreten. So, und in so einer Saisonphase hat man, wie man jetzt merkt übrigens, zu Recht gezögert und hat, da würde ich auch sagen, pass mal auf, steig auf. Dann verlängern wir den Vertrag.
Sehe ich anders. Du kannst den Vertrag verlängern und kannst schon sagen, der Vertrag verlängert sich, wenn du aufsteigst, um 2 Jahre. Dann weiß nämlich die Mannschaft, wenn wir aufsteigen, ist das unser Trainer. So hast du gewartet. Was ist denn das für ein Ding? Du steigst vielleicht am letzten Spieltag auf und dann redest du mit dem Trainer. Finde ich nicht richtig.
Ein gutes Argument.
Ihr redet ja ein bisschen viel über das, was war. Das setze ich mir zu ändern. Wollen wir mal den Adams anrufen, um über das zu sprechen, was jetzt kommt mit Alexander Schmidt, mit dem neuen Trainer von Dynamo Dresden. Das ist, um das mal zu erklären, ein alter... Ich will nicht sagen Schulfreund von dir, ein Kollege.
Keineswegs.
woher kennt ihr euch denn?
Also erstmal ist es fachlich ein Kollege und wir kennen uns von mehreren Nationalmannschaftsreisen und richtig zusammengewachsen ist das während den 5,5 Wochen in Brasilien bei der WM 2014. Und da haben wir im selben Camp gewohnt und waren täglich zusammen und ein prima Junge und ein Dresdner Urkenner. So, jetzt gucken wir. Normalerweise müssten wir ihn erwischen.
Markus, hi.
Wo bist du denn? Auf dem Rummelplatz?
Ich bin gerade auf dem Box. Ich brauche noch eine Minute, dann stelle ich das ab. Ja, ich bin gleich da für euch. Dann bin ich live drauf.
Natürlich sind wir live drauf.
Oh, dann bin ich fertig. Dann stelle ich mein Box sofort ab. Warte ich.
Dann geht's auf einmal.
Eine Sekunde. Ich muss nur meinen Moped schnell hier an der Isar abstellen. Eine Sekunde.
Also, du bist in München unterwegs.
Ich bin gerade in München unterwegs und zwar Richtung Innenstadt zu meinem Kumpel, der eine tolle Bar hat, aber leider nicht eröffnen kann. Und wir wollten ihm noch mal kurz den Tag sagen. Aber jetzt bin ich bei euch da. Ich nehme mal schnell meinen Helm ab. Mein anderes Mikro rein und dann können wir sofort starten. Ich gebe mir noch eine Sekunde. Oh. I'm ready. Wir können starten.
Dirk, natürlich reden wir über Dynamo Dresden. Ich habe gerade schon die Geschichte erzählt. Man spekulierte, wir seien Schulfreunde. Das dann doch nicht so ganz, dass wir uns erst 2014 endgültig richtig kennengelernt haben. Und wir viel über Dynamo Dresden gesprochen haben. Und jetzt hätten wir gerne deine Meinung. Was sagst du zur aktuellen Lage?
Aktuelle Lage ist natürlich für jeden Dynamo-Fan ja, schon schmerzhaft, nachdem Dresden ja so einen großen Vorsprung in der Tabelle schon hatte und alle gedacht haben, oder viele gedacht haben, ich bin eher so ein Skeptiker, dass Dresden das jetzt locker über die Runden bringt. Spätestens beim Haching-Spiel hat man gesehen, oh, da ist der Wurm drin. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits, dass Kautschinski, der jetzt beurlaubt wurde, da taktisch keine Alternativen, keine Rezepte gefunden hat, um andere Mannschaften so ein bisschen sich auszugucken. Oder andersrum gesagt, die anderen Mannschaften haben die Dynamo Dresden komplett ausgeguckt. Das heißt, dass Dresden ist diese erfolgreiche Mannschaft jetzt nach der Hinrunde da jetzt komplett aus dem Konzept gekommen ist. Andererseits hat Dresden natürlich viele, viele Verletzte zu beklagen, was man auch ganz ehrlich sagen muss. Da kommen halt viele, viele Sachen zusammen. Das heißt, jetzt der Trainerwechsel war für mich jetzt ganz, ganz wichtig und entscheidend, um da neue Impulse aufzusetzen. Jetzt nochmal mit der Hoffnung natürlich mit den 2 Nachholspielen, die jetzt natürlich noch anstehen. Jetzt auch Mitte der Woche, glaube ich, morgen gegen Duisburg. Dass da 6 Punkte geholt werden können und müssen vor allen Dingen, da kann Dresden wieder relativ weit nach oben kommen. Ich glaube, sogar Erster werden oder so weiter hinter Rostock und da ist natürlich alles wieder drin. Aber da muss, wie gesagt, jetzt auch alles stimmen. Ich bin, wie gesagt, ein Skeptiker ein bisschen. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft das nochmal packen wird, auch mit dem Alexander Schmidt als neuen Trainer. Ich habe mich jetzt früh kundig gemacht. Er soll wirklich ein richtig guter Typ sein, guter Trainer sein. Hat man jetzt auf den Trainingsbildern gesehen. Die Mannschaft hat ihn sofort akzeptiert. Es wird wieder gelacht. Es wird werden Scherze gemacht. Ich, wie gesagt, hoffe, dass er das Ruder nochmal rumreißen kann, aber ich bin, wie gesagt, skeptisch. Ich glaube, wenn du einmal so ein 3 nach unten hast und die Erfolgserlebnisse fehlen, ich glaube jetzt 44 Minuten oder über 400 Minuten ohne eigenes Tor in Dresden, also viele Stürmer oder einige Stürmer fehlen, Königsdorfer war verletzt, Dom hat gefehlt, also es wird extrem schwer.
Aber du hast das angerissen. Ich habe das hier schon erzählt. Wir haben nach Unterhaching telefoniert. Das Spiel war schon sehr krass, was sein Coaching anging. Du hast es gerade auch gesagt, das hat sich schon angedeutet über dieses Spiel. Kannst du also in diesem Sinne auch die Entlassung nachvollziehen?
Absolut. Ich war auch einer derjenigen, die jetzt schon auch vor zwei Wochen jetzt gehofft haben. Wie gesagt, Kocinski, toller Mensch, toller Trainer, toller Typ. Keine Frage, aber wenn du halt keine Tore schießt und keine Erfolgserlebnisse hast, dann und die Chance vor allen Dingen hast, jetzt auch noch aufzusteigen, immer noch, obwohl jetzt Dresden so lange nicht getroffen hat und keine Punkte geholt hat, die Chance musst du einfach nutzen. Und es war jetzt, wie gesagt, der letztmöglich richtige Zeitpunkt, da nochmal Impulse zu setzen. Ich hätte Kocinski schon eher beurlaubt, in Anführungszeichen, oder ersetzt. Vielleicht auch mit dem Uwe Neuhaus, wenn er Bock hat. Gut, er hat bestimmt keine Lust, nach Dresden zurückzukommen, nachdem was da passiert war, nachdem er damals in Dresden entlassen wurde. Toller Typ auch. Ich denke mal, Alexander Schmidt ist derjenige, der die Impulse setzen kann. Und diese Chance musst du jetzt einfach nochmal nutzen, weil wenn jetzt Dresden gegen Duisburg verliert, Duisburg hat, glaube ich, letztes Spiel 3-0 gewonnen, die sind gut drauf. Dresden ist total am Boden, was die mentale Geschichte anbetrifft. Und wie gesagt, das Erfolgserlebnis fehlt einfach. Aber wenn du jetzt so einen Sieg gegen Duisburg einfährst und die Spieler in Dresden merken wieder, oh, da geht doch noch was. Also da würde ich mich als Dresdner und Dresden-Anhänger so ein bisschen natürlich auch freuen. Aber wie gesagt, da muss jetzt der Schmidt da wirklich den Schalter umlegen, auch in den Köpfen der Spieler. Weil das Potenzial auch jetzt mit der Mannschaft, wo viele Verletzte zu beklagen sind, das ist auf jeden Fall da. Also die Mannschaft ist nicht schlecht, aber wie gesagt, die jetzt zuletzt gezeigt haben, die tragische Spiele auf dem Rasen, das war auch ein bisschen Spiegelbild an der Seitenlinie, was Kocinski gemacht hat, der teilweise auch sehr lethargisch wirkte. Ich glaube, auch nicht mehr so richtig mitgefühlt hat. Okay, ich will ihn vielleicht nicht unterstellen, er hat schon mitgefühlt, aber er hat auch keine Alternativen, viel zu spät gewechselt. Dann den Lukas Stor, der wirklich mit einer Joker ist, von Anfang an spielen lassen, auch viele Fehler in meinen Augen gemacht hat, praktisch. Also, da war die Luft komplett irgendwie raus. Und das hat wahrscheinlich auch einen Grund, weil der Sportvorstand, der Becker, hat natürlich Kocinski nicht verlängert, wollte wahrscheinlich auch nicht verlängern, weil er verschiedene andere Alternativen als Trainer im Hinterkopf hatte für die neue Saison. Vielleicht auch im Hinterkopf schon zweite Liga. Aber dieser Fehler vom Sportchef Becker war natürlich auch der, mit Kocinski nicht zu verlängern oder halt ihm das wirklich eher zu sagen. Ich glaube, da ist Kocinski in ein Loch gefallen. Die Mannschaft hat es auch mitbekommen, da ist ihm auch in ein Loch gefallen. Das sind verschiedene Aspekte, die da einfach zusammenkommen. Die Dresden jetzt so in diesen Abwärtsstrudel reingebracht haben. Wie gesagt, man kann nur für die Leistung grüßen, für die Dresdner-Fans hoffen, die haben wirklich schon alles miterlebt haben, alle Höhen und Tiefen, dass Dresden das irgendwie packt, weil ich sag mal so, nächste Saison haben wir die beste, geilste zweite Liga aller Zeiten. Wenn der HSV sich schafft aufzusteigen, Schalke geht runter, 60 vielleicht noch mit hoch, Hansa Rostock noch mit hoch und dann noch natürlich Dresden. Ich meine, das wäre natürlich der absolute Knaller und wenn Dresden da nicht dabei wäre, also mir würde schon so ein bisschen auf das Herz brechen.
Lieber Dirk Adams, zurück aufs Moped jetzt. Wir danken dir sehr herzlich. Es war ausführlich, es war gut und wir grüßen dich aus Köln und jetzt fahr weiter.
Liebe Grüße aus München zurück und vielen Dank. Ciao, mach's gut, tschüss.
Und falls ihr euch wundert, was das für ein Krach gerade war im Hintergrund,
das ist ja nicht
hier,
zu fassen.
Hier wird das Leergut aus Vergis Wohnung abgeholt.
Aber das ist doch fast, als ob es einer mit Absicht organisiert hätte. Ne? Wir nehmen erstmals wieder draußen auf mit Mikro, ja. Überlegen, geht das draußen, alles ist still außenrum, die Vögel. Und dann kommt einer und leert die Glascontainer hier.
Das ist ja hier Veggies Viertel.
Ist meine Hood.
Ja. Ja. Hättest du da nicht was machen können?
Nee, ich bin ja leider raus hier.
Und hier wird ja oft genug, hier werden ganz viele Tatorts gedreht.
Tatorte.
Genau.
Schönste Straße in Köln.
Ist übrigens bemerkenswert.
Haus von Harald Schmidt da hinten.
Wie die Leute uns anstarren, die hier vorbeigehen, die denken sich auch, was sind denn das für komische Leute?
Und da haben sie durchaus recht. Ja. Vor allem, weil sie immer erst auf den Piloten gucken.
Also ausführliche Analyse von Adams.
Ja, die übrigens in ein paar Phasen ziemlich deckungsgleich war mit dem, für das ich hier von den geschätzten Kollegen massiv kritisiert werde.
Nö, also ich sehe das, was er gesagt hat. Gibt in Teilen dir recht und gibt in Teilen mir recht, weil er das auch mit der Vertragsverlängerung
total. Da also, gebe ich dir recht.
Ich bin auch ganz ehrlich, das ist für mich jetzt nicht erhellender oder sowas. Fakt ist, Kocinski und Becker, das hat einfach nicht funktioniert. Sowas merkt auch eine Mannschaft und am Schluss machen dann alle Fehler. Das ist so. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Alexander Schmidt, also das wurde jetzt sehr gelobt. Das ich glaube, im Moment brauchst du auf jeden Fall nur einen anderen Akzent. Genau. Ich kann jetzt nicht sagen, dass Alexander Schmidt, der hat bei Türkgücü einen guten Job gemacht, bei 60 damals nicht so. Weiß ich jetzt nicht. Das ist auch immer, ich finde, wir müssen auch ein bisschen aufpassen insgesamt, dass wir nicht sagen, oh, da wird jetzt wieder gelacht und ein Scherz gemacht. Klar, wenn du so einen Negativlauf hast, sie haben 4 Spiele kein Tor geschossen unter Kocinski, dass da keiner lacht, das ist mir schon klar. Da könnte jetzt jeder hinkommen, selbst die Putzfrau, da würde wahrscheinlich wieder gelacht werden. Wir sind oft, glaube ich, alle auch immer so, dass wir sagen, ah, oh, der hat jetzt einen neuen taktischen Kniff. Jetzt ist, glaube ich, alles egal, wenn du da einen hinstellst.
Genau. Jetzt, wichtig war, glaube ich, nur, dass er die Liga kennt.
Genau.
Also die PK habe ich mir jetzt nicht angehört, aber einen Artikel dazu gelesen, waren auch schon ein paar Worthülsen dabei, wir müssen jetzt alle zusammenstehen, ja, und jeder hat die gleiche Chance. Ich glaube, die Mannschaft weiß jetzt ganz genau, was Phase ist und was sie leisten muss, und es ist jetzt eigentlich auch egal, wer an der Linie steht. Hauptsache, der kennt die nächsten 4, 5 Gegner, hat die schon mal gesehen und kann die Mannschaft entsprechend einstellen. Aber alles andere muss ja aus der Mannschaft selber kommen. Was ich spannend finde, Quarantäne bei Dresden, ist ja nicht gleich Quarantäne bei denen, weil die kommen zurück und haben ja immer noch diese ganzen Verletzungsproblematiken. Heißt, die haben wirklich einen ganz kleinen Staff, da fehlen gefühlt 8, 9 Stammspieler. Ist ja ein bisschen anders als bei Hertha zum Beispiel in der Bundesliga, weil Hertha hat ja einen großen Kader und kann daraus irgendwie zerren, und bei Dynamo ist es ja halt nicht so. Plus die Komponente, dass sie es ja in der Zweitligasaison schon mal miterlebt haben. Also es wäre schon ein Hammer, wenn Dresden jetzt deswegen wieder nicht aufsteigen sollte.
Ja, aber da muss ich auch sagen, also ich finde Dynamo Dresden einen geilen Verein, die sollen so hoch wie möglich spielen. Aber dass das letztes Jahr, das war ja schon auch eine, das hatte was von Dolchstoßlegende. Also die waren letzter vor der Quarantäne, das müssen wir mal ganz klar festhalten. Die sind durch ein Programm gejagt worden, das war unmenschlich, aber die waren nachher immer noch letzter. Also wenn mir jetzt Leute sagen, die sind mir in der Quarantäne abgeschieden, das stimmt einfach nicht. Das müssen wir auch mal ganz klar festhalten.
Nee, das habe ich auch gesagt, also es war nicht der alleinige Grund.
Nein, es war eigentlich überhaupt nicht. Die waren vorher schon Tabellenletzter, also... Bei aller Liebe, wir müssen schon bei den Fakten bleiben, und weil dann Löwe dieses weinende Interview gegeben habe, kann ich alles verstehen, aber die waren Letzte auch vor der Quarantäne, das gehört auch zur Wahrheit.
Spannend ist natürlich das Duell Dresden am vorletzten Spieltag bei Türkgücü München. Ich glaube, der Kollege Schmidt wird dann die Jungs nochmal richtig heiß machen dann, ne? Weil er ja auch so eine eigene Rechnung noch zu begleichen hat. Ne?
Aber die müssen ja, ich finde, was du gerade gesagt hast, Janik, da ist was dran. Wir haben ja vor der Saison getippt, wo Dynamo einläuft. Wir haben ja alles getippt. Ich glaube, ich habe sie von Anfang an auf 3 getippt. Ich sehe den Kader auch einfach nicht so turmhoch über allen anderen. Vor allen Dingen, weil er nicht diese Breite hat, das hast du auch gesagt. Klar, vorne haben die natürlich dann 3, 4 Stürmer der Extraklasse, da Ferner, Hosina, Sohm zum Beispiel. Aber sie haben viele Verletzte, und es ist für mich keine Mannschaft, die eine andere Mannschaft spielerisch auseinandernimmt.
Der Weihrauch fehlt denen, finde ich sehr.
Zum Beispiel
das
auch.
Ist schon, der spielt schon eine sehr prägende Rolle.
Ja, und ich glaube, den größten Fehler, den die Mannschaft gemacht hat, glaube ich, im Kopf nachzulassen. Ich glaube, nach dem 4-0 gegen Meppen, als ihr da wart, da hat sich irgendwie schon sowas eingestellt, ja, okay, also wenn wir jetzt nicht ganz blöd sind, dann steigen wir halt schon irgendwie auf. Ne? Und das ist, glaube ich, auch die Gefahr, den viele Mannschaften machen, auch im Abstiegskampf. Ne? Einfach zu sagen, ja gut, komm, das reicht jetzt schon irgendwie. Wir holen noch irgendwo 2 Punkte und das passt dann schon.
Aber die Frage ist natürlich immer, du hast, Ralf Becker kam ja, als sollte den Neuaufbau einleiten, dann hast du schon einen Trainer da, der auch die dritte Liga kennt. Du denkst vielleicht, das funktioniert. Aber du hast gemerkt, wenn du Becker und Kocinski gesehen hast, dass das einfach nicht passt. Das merkst du einfach. Du merkst das manchen Leuten an der Körpersprache an.
Wann hast du das gemerkt?
Schon in Meppen bei dem Spiel. Und ich habe die 4 oder 5 Mal in der Saison gesehen. Kocinski ist ja auch kein Typ, den du jetzt so in den Arm nimmst oder sowas. Aber zwischen den beiden hat das einfach nicht gematcht, würde ich sagen.
Gut, aber trotzdem kann man nicht das große Ganze in Frage stellen, wenn du monatelang da oben stehst, dich so abgesetzt hast. Das ist ja auch ein Teil der Geschichte. Ne?
Natürlich, aber du weißt doch auch...
Möglicherweise, dein Aspekt nur noch gerade dran, da gebe ich dir gerne recht, dass du frühzeitig vielleicht den Dialog suchst und verlängerst, ne? Für den Fall des Aufstieges, und er so natürlich mitbekommen hat, dass sie wohl nicht mit ihm planen für die Zukunft. Ne? Das macht es natürlich schwierig. Trotzdem muss es als Trainer eine Herausforderung sein, das Ding ins Ziel zu bringen.
Das ist,
und das eben auch, das finde ich auch nicht gut, dass du praktisch, wenn ich einen Typ Antwerpen gut finde, das also mit einer asozialen Art vergleichst, das würde ich nie verherrlichen. Es gibt auch da Grenzen.
Nein, ich habe ja nicht
sondern
gesagt,
seine emotionale Art finde ich gut, und die muss ja auch nicht inhaltslos sein. Wenn ich aber einen Trainer wie Kocinski so erlebt habe, der sowohl emotionslos als auch eben inhaltslos gewechselt hat, dann finde ich, sind das Indizien, wo ich sage, da ist was kaputt.
Aber ich, um das nur einmal noch hinzumachen, wenn ich den Trainer Antwerpen sehe, gut gearbeitet in Münster, schlecht gearbeitet, also sehr schlecht gearbeitet in Würzburg, macht jetzt einen ordentlichen Job in Kaiserslautern. Wenn ich Kocinski, sehr gut in Karlsruhe, nicht so gut in Ingolstadt, ordentlicher Job in Dresden. Das ist ungefähr dieselbe Bilanz. Und ich sage nur, man kann es nicht an einem Spiel festmachen und ich stehe dazu. Ich habe ihn letztes Jahr gefragt nach dem Spiel gegen Saarbrücken. Ich glaube, dass Antwerpen in dem Moment jetzt der Richtige ist mit dem. Aber wie er sich teilweise seinen Trainerkollegen gegenüber aufgeführt hat in dieser Saison, das fand ich wirklich absolut unter der Gürtellinie. Und das heißt nicht, dass du Leute unter der Gürtellinie permanent bevorteilst. Du magst den Typen Antwerpen, aber du hast nichts Asoziales, sondern du bist ein großherziger, warmherziger, gutbürgerlicher Kölner.
So, können wir weitermachen.
Ja, es soll ja kein Dynamo Dresden Special werden.
Ja, ich würde aber schon noch gern wissen, ob ihr glaubt, dass Dresden es doch noch schafft. Weil das klang ja gerade bei Adams so raus, als ob er sagt, okay, das war's jetzt mit dem Aufstieg, weil...
Schwierig, weil ich sehe die Löwen natürlich voll auf dem Zettel. Die kommen natürlich mit Vollkanone von unten hoch, sind in einer Top-Verfassung. Mölders macht, was er will. Die anderen auch. Dressel, also die Löwen sehe ich auf
bestem Kurs. Also ich sage, Rostock steigt sicher auf und die drei anderen spielen die beiden anderen, den anderthalb Platz spielen die aus. Rostock wirkt auf mich schon sehr stabil, muss ich sagen. Also nach so einem Rückschlag gegen Wiesbaden und jetzt ein 0-2 und machst dann in der 90. das Ding.
Ja, vor allem, wenn man aufs Restprogramm blickt, haben die auch die besten Voraussetzungen, haben jetzt noch drei Heimspiele. Eins davon ist direkt gegen Ingolstadt. Also die können jetzt am nächsten Spieltag einen ganz großen Schritt machen. Also ich sehe auch Rostock klar auf 1. Und was Dresden jetzt macht, das wird natürlich erstmal spannend am Mittwoch und am Samstag.
Ein sensationeller Spruch, wo wir bei Rostock sind, übrigens von Markus Kolke in Meppen am Samstag. Es gab ja diese fiese Szene, es gab diesen Zusammenprall von René Guda und Damian Rosbach. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich stand irgendwie nur 20 Meter davon entfernt und der Rosbach hat ja diesen Helm auf und die beiden sind so mit den Köpfen zusammengerasselt, das hat so gescheppert. Ich dachte, die beiden Schädel sind beide zersprungen, sind auch beide liegen geblieben, mussten auch beide vom Platz. Und war eine sehr lange Unterbrechung. Und die Sanitäter, die immer im Stadion sind, die hatten es jetzt nicht super eilig, dahin zu gehen, obwohl eigentlich klar war, die müssen jetzt gleich runtergetragen werden. Dann bewegten sie sich irgendwann gemächlich auf dem Platz und Kolke stand da und hat dann gesagt, etwas schneller bitte, also wenn ihr Lust habt. Und alle haben wirklich so gedacht, die haben es aber wirklich nicht eilig, das könnte echt einen Tag schneller gehen. Zum Glück ging es beiden danach gut, beide waren zwar kurz in der Kabine, waren dann aber wieder draußen mit Turban. Aber ich, also so einen fiesen Zusammenprall habe ich selten gesehen. Und Kolke ist natürlich ein Wahnsinnstyp, ne? Der ist schon echt der Aufstiegsgarant auch bei denen, finde ich.
Ja, auch vollkommen unverständlich, dass der damals von Wiesbaden weggeschickt worden ist, als sie aufgestiegen sind. Also irgendwie muss da ja was vorgefallen sein.
Da müssen wir Fuggert anrufen oder Sönke Sievers, was ja da bei den Remlingen vorgefallen
genau
ist.
Was ist denn los mit Ingolstadt eigentlich? Ich habe heute eine interessante Nachricht über Insta bekommen. Servus Markus, bin Riesenfan vom Audiobeweis, von Ludi übrigens, und hatte letztens mit ein paar Freunden eine Diskussion, ob sich der FC Ingolstadt in einer Do-or-Die-Situation befindet. Und fände es interessant, wenn ihr in der nächsten Folge auch mal kurz darüber redet. FCI brennt höllisch hinter den Kulissen. Sollten sie nämlich das Aufstiegsrennen gegen meinen TSV verlieren, bricht die halbe Startelf weg. Die Verträge von fast allen richtig tauglichen Spielern, Ekadayensa, Kutschke, Elva, Gauss, Paulsen, Stendera, Keller, Schröck, Beister, Kajubi, laufen aus. Wenige bis keiner von ihnen würde wohl ein weiteres Jahr dritte Liga mitmachen. So. Das ist das Thema. Du oder drei? Ich finde, ist was dran.
Auf jeden Fall.
Aber sie haben natürlich das Geld, wieder neu nachzurüsten.
Ja, aber man muss sagen, also ich möchte erst mal was Positives sagen. Nach dieser Enttäuschung, dieser Relegation so und praktisch dieser zweifachen Enttäuschung überhaupt wieder oben mitzuspielen, halte ich mental für eine Wahnsinnsleistung. Muss man mal ganz klar festhalten.
Ja.
Thomas Oral ist übrigens auch so einer aus der Kategorie Antwerpen. Ist jetzt auch keiner, der Sympathiepreise gewinnt. Trotzdem schafft das immer wieder, so eine Mannschaft aufzubauen. Da ziehe ich auch meinen Hut davor. Aber ich muss mal ganz ehrlich sein, du hast gerade die Namen vorgelesen. Boah, wenn ich mir das mit den anderen Mannschaften oben vergleiche, das sind teilweise gewachsene Mannschaften oder bei den Löwen junge Spieler. Ingolstadt hat eigentlich was von so einer Truppe, die zum Ende der Karriere alle nochmal sich irgendwo zusammentreffen, richtig viel Kohle verdienen und gut Fußball spielen. Das ist oft genug schon schief gegangen, deshalb Respekt vor Ingolstadt. Aber ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass es mir das Herz bricht, wenn die Vierter werden und wenn die Mannschaft dann auseinanderbricht. Das ist für mich einfach... Ich habe die letzte Woche in Lübeck gesehen. Das ist keine Mannschaft, wo ich denke, boah, geil, wie die Fußball spielen nach so einer Relegation, sondern du denkst, ja gut, Peister, Gauss, ja, Paulsen, ja gut, Kutschke, die werden alle eine gute Mark machen. Das ist einfach auch ein guter Kader. Aber
ja, die Frage ist, ob sie sich zerreißen würden, wenn es hart auf hart kommt.
Obwohl, ne? Sie haben sich da schon gewehrt. Also ich finde, sie machen es schon, die sind unangenehm, finde ich.
Ingolstadt ist also das China der dritten Liga. sozusagen.
Ja, sowas in der Art. Gut, Tobi, gut.
Ja, also großes Problem bei Ingolstadt, die haben irgendwie für mich so die Attitüde, wir sind ein Stück weit was Besseres, um jetzt, also nicht ganz so krass ausgedrückt, aber die wissen schon, dass die richtig gut sind, aber sie kriegen es nicht mit 80% hin in dieser Liga, das geht einfach nicht. Du musst einfach auch, um halt ganz oben anzugreifen, 100% geben, und ich finde, es gibt viele Spieler, die das nicht haben bei Ingolstadt. Es gibt so einen gewissen Kern, aber ich weiß nicht, ob es alle haben. Und ich bin wirklich gespannt, also es wird ja darauf hinauslaufen, dass es am Ende des Tages dieses Duell geben wird gegen die Löwen, und da zeigt sich dann wirklich, wer die größten Eier hat.
Wobei du hast natürlich schon Glück gehabt hier gegen Zwickau, das war ja niemals ein Elfmeter zum 3-2, ne? Dann kommt in so einer Phase der Saison, brauchst du halt auch Matchglück, das hatten sie jetzt in dem Spiel. Ich glaube, wenn sie da unentschieden gespielt hätten, wären sie für mich der Vierte gewesen von denen da oben. Ich sehe bei einem Spiel Ingolstadt 60, sehe ich nicht unbedingt 60 in Ingolstadt als Favorit. Also die haben schon noch eine abgewichste Truppe, also das ist ein... Ich weiß auch nicht, wie lange dieser Lauf von den Löwen anhält.
Ich wünsche ihnen, dass er anhält, ja, weil das ist wirklich überragend, was sie in den letzten Wochen abziehen.
Absolut.
Ich glaube, nur Viktoria Köln konnte die mal stoppen zwischendurch. Und deswegen wünsche ich es ihnen, weil das ist gar nicht so lange her, da haben wir diesen Toto-Pokal übertragen gegen Türkgücü, und den haben sie verloren zu Hause. Also DFB-Pokal war auch futsch. Und da habe ich gedacht, boah, die sind aber platt. Und dann geben die Gas und starten durch. Also...
Den kommt es aber jetzt auch entgegen, dass die Rasenbedingungen wieder besser werden. Das Grünwalder war ja um die Jahreswende Januar, Februar so überspielt, das war ja nur noch ein Acker.
Also ich finde, denen kommt vor allem entgegen, dass sie gegen Mannschaften spielen, für die es noch um was geht. Egal jetzt, ob Lautern kommt noch, dann spielen die, glaube ich, gegen die kleinen Bayern, gegen Ingolstadt. Ich finde das irgendwie angenehmer in einem Restprogramm, als gegen Mannschaften zu spielen wie Verl, Viktoria Köln, Halle, die gefühlt alle irgendwie durch sind, befreit aufspielen können und die in die Suppe spucken können. Weil Dresden spielt nämlich genau gegen solche Vereine, und das finde ich ein Stück weit unangenehmer.
Gut, guter Aspekt.
Sollen wir noch über unten reden? Über unten rum?
Ja.
Wie Wecki sagen würde?
Du meinst Hüfte abwärts, oder? Ja.
Hüfte beginnt in der dritten Liga, denn so ab Platz, was sagen wir
mal. Ja, der Kreis wird ja enger, ne?
Ja, finde ich auch.
Müssen wir, ja, ich weiß nicht, müssen wir Duisburg und Mannheim noch dazu rechnen, oder sind die safe?
Mannheim würde ich noch dazu rechnen.
Duisburg auch, weil sie einfach noch nicht sicher sind. Und da musst du, da denke ich schon immer an deine These, die ich für richtig halte. Wenn du dann mal so in eine erste Phase der Entspannung kommst, so wie du immer sagst, wenn du mal über dem Strich stehst, aber die jetzt so ein Stück weg. Wenn du vielleicht ein paar Prozent nachlassen würdest, ne, dann kann das nochmal gefährlich werden.
Aber vom Prinzip, und dann gewinnt der MSV 3-0 in Wiesbaden.
Aber die haben natürlich nein, wenn das jetzt noch käme bei Duisburg. Mhm. Aber Stand jetzt ist es natürlich... beeindruckend, was da passiert ist in den letzten Wochen. Wie gesagt, Sonntag der Zufall nach dem Spiel, das ich in Wiesbaden kommentiert habe, war ich dann bei den Pottbolzern, bei Mike und Stefan als Gast. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, den Längerekord gebrochen mit über 2 Stunden und wollten immer noch weitermachen. Also es war eine gute Session. Natürlich auch nach einem sehr besonderen Spiel, denn wie die in Wiesbaden aufgetreten sind, die haben echt nicht nur gewonnen, sondern verdammt verdient gewonnen. Zweite Hälfte, also die hätten noch mehrere Tore draufpacken können. Echt cool. Nur, Stand jetzt, dann guckst du hin, 6 Punkte drüber, und wenn jetzt Larifari eintritt und du im Nachholspiel bei Dresden, sag mal, Prügel kriegst, du musst wach bleiben. Und für Duisburg ist es aus meiner Sicht sehr unangenehm, jetzt nach Dresden fahren zu müssen. Die hätten sie besser mal gespielt nach dem Haching-Spiel. Aber das ist jetzt halt so. Das hat Dotschev jetzt auch schon gesagt nach dem Wiesbaden-Spiel. Oh, ganz andere Geschichte. Neuer Trainer, Wundertüte, wie spielt der? Keine Ahnung, welche Spieler, welches System. Also, Duisburg muss immer noch aufpassen.
Aber Duisburg hat Bayern 2 nächste Woche zu Hause.
Ich wollte gerade sagen, Dynamo ist jetzt das Bonusspiel. Das haben sie
genau.
Also aus Wiesbaden haben sie dann das Bonusspiel für Dynamo gemacht, und Bayern 2 musst du gewinnen, weil da haben sie auch noch eine Rechnung offen. Letztes Jahr haben sie da verloren oder unentschieden gespielt.
Genau, in der letzten Minute.
Und jetzt können sie so runterschießen.
Und dann würden die Punkte auch reichen. Also für mich stehen 3 Absteiger fest. Haching, Lübeck und die Bayern steigen für mich ab. Also das
bei Bayern wäre ich noch nicht so weit. Aber
ja, aber da hat Trainerwechsel alles zündet nicht.
Uerdingen, the trend is your friend.
Genau. Ich finde Uerdingen völlig unberechenbar. Und ich glaube, wir müssen uns leider große Sorgen um unseren Lieblingsclub, den heimischen SV Meppen, machen. Also ich glaube, der vierte Absteiger wird zwischen Meppen und Uerdingen entschieden.
Obwohl, wenn Meppen immer so spielt wie gegen Rostock, dann werden sie es noch schaffen. Das war wirklich eine sehr starke Leistung. Und Rico Schmidt hat nach dem Spiel auch ein bemerkenswertes Interview gegeben und gesagt, also so mache ich mir gar keine Sorgen. Er war ein richtig fairer Sportsmann, hat erstmal richtig lang Rostock gratuliert und sich gewünscht, dass die aufsteigen. Und das war schon beeindruckend, wie selbstbewusst auch er nach dem Spiel noch aufgetreten ist. Weil eigentlich ist es ja total unglücklich, ne? Du liegst 0-2 zurück gegen den Tabellenführer, holst du dann das 2-2. Und dann kriegst du noch in der letzten Minute da den Gegentreffer.
Genau.
Zum ja auch normalerweise setzt sich das schachmatt im Kopf.
Wie dieses Tor fällt, ne?
War ja auch kein Freistoß.
Ja, aber muss ja aber trotzdem sein, der muss ja eigentlich schon 3-4 Mal weg sein. Aber die Schusshaltung zu dem Tor, das ist ja technisch mit das Allergrößte, was
ja,
ich
Ja, Polino macht das ja überragend.
Ja, ja, das ist schon, also erst wieder den anlupft genau. Und dann diese Schusshaltung, sensationell.
Ja.
Aber mental, was Tobi gerade gesagt hat, wenn du, und gerade als SV Meppen aus 0-2 in 2-2 machst, es gab diverse Spiele, die ich selber kommentiert habe, wo ich das erlebt habe, dass sie sogar innerhalb von 10 Minuten so ein Ding gedreht haben. Deswegen habe ich auch todesmutig, danke lieber SV Meppen, beim Stande von 2-2 getwittert, da kann sich ja jetzt jeder denken, wie es ausgeht. Nach den letzten Monaten habe auch viel Applaus bekommen. Dann ging der Schuss nämlich ausnahmsweise mal nach hinten los. Aber das haben die echt in der Regel, letzte Saison gegen Bayern zum Beispiel, gegen Uerdingen mal in den letzten 10 Minuten gedreht. Also eigentlich ist das Meppen-Style, aus einem 0-2 in 3-2 zu machen, ein 2-3, kennen die so eigentlich dann nicht aus so einer Situation. Das, glaube ich, tut auch im Kopf weh. Also schwierig.
Zur Wahrheit gehört ja auch, dass die letzten 3 Gegner bei Meppen absolute Kracher waren. Ne? Also in Ingolstadt muss sie erstmal einen Punkt holen. Dann haben sie Magdeburg gespielt, Rostock. Ja, also ich finde, die Leistung war auch gut. Und das zeigt ja auch jetzt im Vergleich zu den Bayern zum Beispiel, dass Meppen halt lebt. Und das macht mir auch Hoffnung, dass Meppen es noch irgendwie schafft. Wichtig ist natürlich dann so ein direktes Duell gegen Lübeck zu gewinnen. Also das müssen die jetzt ziehen.
Und vorher in Zwickau eigentlich auch, für die es um nichts mehr geht.
Genau.
Ja, nichts, vielleicht auch noch 1-2 Punkte, aber ich finde die Situation für die Absteiger in diesem Jahr echt brutal schwer. Ich habe mich am Mittwoch in Lübeck länger mit den Verantwortlichen unterhalten. Du weißt ja gar nicht, wie es weitergeht, ne? Also wir hoffen jetzt mal alle, dass es irgendwann im Sommer durchgeimpft und du kannst dann weiter, aber außer 2 Regionalligen spielt ja gar keine Regionalliga. Wie sollst du ein Etat für was aufstellen, wo du nicht weißt, ob eine Liga überhaupt antritt? Dann hast du ja teilweise auch die Abstiegsregeln und die Aufstiegsregelungen im Norden, Bayern und Nordosten, die spielen ja immer rotierend das Ganze aus. Also das ist dieses Jahr, du fällst gefühlt eh immer ins Bodenlose, wenn du in die Regionalliga absteigst, und dieses Jahr ist das noch schlimmer.
Ja, und bin gespannt, ob der KFC Uerdingen nach dieser Katastrophensaison dann noch vom Fußballgott begnadigt wird. Eigentlich kann man es sich nicht vorstellen.
Ja, und was sie für einen Trainer kriegen, das muss ja auch noch erklärt
werden. Genau.
Viel Zeit haben sie nicht mehr.
Auf die Konstruktion, oder? Bin ich jetzt gespannt.
Ich glaube, Stefan Krämer ist im Gespräch.
Nee, zum nächsten Spiel müssen sie einen präsentieren.
Dann sind die 15 Werktage um.
Genau.
Genau. Das ist dann gegen?
Viktoria Köln, glaube ich.
Aber was sind das denn für Namen, die jetzt kursieren? Was hört ihr denn da so?
Ich habe komischerweise
so richtig gehört. Drängt sich nichts auf, oder?
Nee. Ich habe jetzt nur noch mal gehört, dass sie noch mal den Finger gehoben haben, dass sie mit den 3 Punkten nicht einverstanden sind, mit der Bestrafung.
Aber das ist jetzt endgültig abgeschmettert. Also die sind weg, die 3.
Ja.
Die Frage ist aber auch, ob der Insolvenzverwalter dann nicht sagt, Moment mal, ihr wollt jetzt Geld ausgeben für einen neuen Trainer, das brauchen wir gerade woanders.
Ja, wenn sie keinen Verein haben, müssen sie es ja. Ne? Ja,
haben die nicht irgendeinen mit einer Lizenz?
Aber vielleicht bringen die armenischen Unternehmen irgend so einen wie damals Harpe Kerkeling beim Training beim Grazer AK. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt.
Ja,
das ist sensationell.
Naja, irgendein Jugendtrainer mit Lizenz werden sie wohl haben, oder nicht?
Weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht so aus in Uerdingen.
Also ich habe auch gar keinen Namen gehört, muss ich sagen. Es wird auch gar keiner gehandelt im Moment, ne?
Ja, glaube ich auch nicht. Also der wäre ja wohl mal thematisiert worden, wenn du einen im Verein hättest. Ne? Und ich meine, wir haben die Situation ja schon oft genug da erlebt. Ich hab auch keinen Namen gehört und ja, bin weiter gespannt.
Du brauchst letztendlich ja nur auf dem Papier einen.
Übrigens, ganz interessantes Spiel in anderthalb Wochen, ne? Samstags, Lautern gegen Uerdingen. Das ist auch nochmal so ein absolutes Endspiel.
Also gefühlt ist das für Lautern auch schon gewonnen, also so wirkt es zumindest. Ja, was man so wahrnimmt, also was an Werten, ich will jetzt hier gar nicht wieder einen Streit vom Zaun brechen, aber es ist ja schon der streitbarste Trainer der Liga
und
polarisiert ohne Ende.
Nee,
aber was aus neutraler Sicht jetzt mal, ne? Also der sorgt ja hier für die Show in der dritten Liga, macht einfach nur Spaß dazu zu sehen, weil ich war am Samstag in Kaiserslautern. Also was da los war, auch wieder auf der Tribüne, ne? Also Oberrang, ich weiß gar nicht, wer da alles saß.
Wieder?
Ja, Wahnsinn, wirklich. Also da weiß ich nicht, da muss der DFB auch mal drauf schauen, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht.
Ja, dass jeder nur eine Spielerfrau hat.
Ne? Aber das ist übrigens in vielen Drittligastadien wirklich, wo ich immer denke, wie voll ist denn das hier eigentlich? Also
im Vergleich zu Oktober, November, wir sind ja damals auch auf dem Betzenberg gefahren, wie langweilig das teilweise war. Also das ist jetzt eine ganz andere Show.
Aber geil auch, wie der Rasen mittlerweile aussieht am Betzenberg, ne? Also da kannst du echt mal wieder kicken.
Ja, aber die sportliche Entwicklung wollen wir nun zumindest auch noch mitnehmen. Und Antwerpen kämpfe ich halt. Und das lasse ich auch nicht zu, dass du praktisch verherrlichst, dass ich asoziales Benehmen als legitim empfinde. Ja, das hast du am Anfang gesagt.
Du bist der Hinteregger des Audiobeweises.
Nein, ein gutes Beispiel. Spiel, das machen auch andere. Kaiserslautern gegen Bayern 2. Holger Seitz, den ich als mega netten und disziplinierten Coach kenne, der ist vor der Bank jubelnd hingegangen, dass es komplett eskaliert ist. Ich weiß nicht mehr, ob es Fucki oder Strassi war. Einer der beiden hat es kommentiert und hat auch gesagt, das geht ja überhaupt nicht. Also das machen auch andere mal und da muss man nicht immer bei Antwerpen das zum einzigen Aufhänger machen. Und die aktuelle Entwicklung, kann man ja auch mal sagen, er kommt seinen Zielen ja näher. Also ja, er führt sie langsam raus.
Absolut, aber trotzdem sage ich auch mit dem Kader, er hat damals übernommen, glaube ich, punktgleich um Nicht-Abstiegsplatz, musst du auch die Klasse halten, bin ich schon der Meinung.
Ja, das und haben vorher auch schon welche versucht.
Ja, natürlich, deshalb ist er ja Trainer da geworden. Wenn er die Klasse hält, sage ich herzlichen Glückwunsch, aber ich frage jetzt mal wirklich hier in die Runde, gibt es für euch einen Trainer, der mehr Rabatz macht, der mehr andere Teams und andere Trainer schlecht redet als Antwerpen in der Liga? Also das möchte ich jetzt wirklich mal gern diskutiert haben. Ich finde, das ist absolut, also gegen Zwickau, da kann ich mich jetzt noch drüber aufregen, wie der über Enox, über den Gegner, über den Schiri, das war Wahnsinn.
Ja, ich glaube, das Zwickau-Spiel war ein Knackpunkt, weil also die Zahlen sprechen gegen Antwerpen, 11 Spiele, einmal rot gesehen gegen Rostock und 3 gelbe Karten. Das heißt, wenn er noch eine gelbe Karte sieht, ist er wieder gesperrt übrigens. Das wird ja auch nochmal spannend. Ich glaube, er hat sich so seit dem Zwickau-Spiel ein bisschen im Zaum gehalten, muss zurückstecken, aber wie du gesagt hast, es war schon grenzwertig gegen Zwickau und was davor war.
Ja, die Interviews, Tobi, du hast ihn auch gut kennengelernt.
Wir haben noch hier den Experten neben uns.
Ja, aber das sind ja jetzt Dinge, da kann man sagen, das finde ich nicht so gut. Aber wie gesagt, ich reibe mich auch ein bisschen an den Begriff,
okay,
ein bisschen
mal,
die Kirche im Dorf lassen.
Nochmal, um das zu sagen, ja. Du verherrlichst keine Asozialen. Ich habe Antwerpen charakterisiert und dessen Auftritt fand ich in den ersten Spielen asozial. Dazu stehe ich.
Ja, dann tu das.
Du nicht. Aber das fand ich so.
Nein, damit sage ich nicht, dass alles sportlich ist, was der macht. Aber zum Beispiel weiß ich auch nicht, Gräfe in Rostock in der Nachspielzeit, ich glaube in der 5. Minute der Nachspielzeit, auf so eine Distanz, dass er ihm da die rote Karte gegeben hat, fand ich auch so ein bisschen dubios. Du hast natürlich in solchen emotionalen Situationen, weiß ich auch nicht, ob du dich als Schiedsrichter da nochmal so inszenieren musst. Wie gesagt, 5. oder 6. Minute der Nachspielzeit.
Also um es nur nochmal zu sagen, es gibt immer Trainer und es gab auch schon immer Trainer, die sich daneben, aber diese rote Karte gegen Zwickau, der tritt dem fast den Schädel ab. Das ist die roteste rote Karte, die ich jemals gesehen habe. Und da beschimpft der alles und jeden. Das ist doch nicht richtig. Also tut mir leid, da muss ich mich jetzt wirklich auch mal echauffieren. Tobi.
Ja, ich habe es ja abbekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie alle 20 Trainer sich im Einzelnen immer so verhalten. Ich keine Ahnung, ob wir uns da jetzt nur einen rauspicken, ob andere nicht vielleicht auch schlimm sind. Und natürlich, durch Corona kriegen wir jetzt alles ein bisschen besser mit als früher. Aber im Grunde ist doch genau das, was wir wollen. Also wir haben es doch lieber so, auch nach dem Spiel in den Interviews, als 0815. Und irgendwie, ich habe ja letzte Woche schon den Mitgliedsantrag ausgefüllt für den Marco Antwerpen Fanclub. Markus hatte noch einen dabei, einen Antrag.
Genau. Ich habe aber noch nicht unterschrieben.
Ich mag den irgendwie. Also keine Ahnung, der hat was zu erzählen. Da kommt immer was Unerwartetes, auch wenn das natürlich streitbar ist. Natürlich hat er da nicht immer recht. Und natürlich war das eine rote Karte, aber letztendlich ist es auch sein Stil, sich dann so vor die Mannschaft zu stellen und so den Fokus auf sich zu ziehen und die Mannschaft so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen.
Also da sage ich jetzt mal,
da mache ich
jetzt mal den Moralisten. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Wenn das der Stil ist, den wir jetzt alle hier haben wollen, dass man im Abstiegskampf sich so aufführt, dann muss ich sagen, gute Nacht. Ich sage nicht, ich finde, das ist ein guter Trainer. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Und ich finde auch legitim, Sachen auf sich zu ziehen. Die ersten Spiele, so als man merkte, so der Effekt nach Waldhof ist verpufft. So nach 2, 3 Spielen. Wenn diese 4, 5 Spiele, ich glaube, du hast recht, er ist intelligent genug zu sehen, dass er da überzogen hat. Wenn das Mode wird oder Schule macht, dass sich jeder so aufführt, der im Abstiegskampf ist, dann wirklich gute Nacht.
Gar nicht als Obermoralapostel. Man soll ihn nur nicht darauf reduzieren und das als wesentlichen Eckpfeiler formulieren. Ich habe dir gerade den Kollegen Seitz von Bayern genannt, dieses Beispiel. Da hat der FCK ein wichtiges Spiel nicht gewonnen, Schlusspfiff. Und dann ist er, und das habe ich von Antwerpen so noch nicht gesehen, ist er vor die FCK-Bank, hat vor der Bank so die Fäuste geballt und hat, glaube ich, sinngemäß, ich weiß nicht mehr genau, wie gesagt, Strassi oder Fuckert haben es dann auch sofort interpretiert und hat den Lautern zugerufen, da seht ihr's, vor der Bank. Also Entschuldigung.
Das hat er gegen Saarbrücken ganz genauso gemacht beim Führungstor für Kaiserslautern. Der ist ja von der Saarbrückenbank rumgetan.
Pass auf, mach das einfach. Das ist dann von beiden nicht gut. Ja, so, das hat aber nichts damit zu tun, zum Beispiel einen Holger Seitz auch darauf zu reduzieren. Das ist ein super Typ. Da gehen dir in dieser emotionalen Situation, Abstiegskampf, es geht um alles, du hast mega Druck. Es darf nicht sein. Ich verherrliche es nicht, überhaupt nicht. Das will ich ja gerade betonen. Aber ihn darauf zu reduzieren, ist auch Käse.
Also Seitz macht das vielleicht zweimal in 38 Spielen, Antwerpen macht es 15 mal in 38 Spielen und trotzdem ist er kein schlechter Trainer. Das hat auch damit nichts zu tun.
Ich muss dazu sagen, wir haben ja Antwerpen auch schon in Münster kennengelernt. Ne? Da war er ja nicht so. Ich glaube, in Lautern ist es schon eine andere Situation. Ich glaube, er hat sich von Anfang an gesagt, okay, ich muss das so und so coachen. Ansonsten kriegen wir hier kein Leben in die Truppe. Und das, finde ich, merkt man jetzt in den ganzen 11 Spielen, dass er sich was vorgenommen hat, wie er die Mannschaft anpacken möchte. Und das lebt er genauso vor. Und die Mannschaft projiziert es ja auch auf den Platz. Also es ging ja nur so anscheinend in Kaiserslautern.
Ja, der Druck ist wesentlich größer und er hat wesentlich mehr zu verlieren jetzt.
Mit dem Verein, aber auch für ihn selber. Für ihn selber ist es natürlich auch ein ganz anderer Druck nach den zwei Geschichten, wo er übel gelitten hat, was das Image angeht. Braunschweig steigt auf, trotzdem Trennung, weil mit ihm ist kein guter Umgang. Was war danach noch?
Würzburg.
Klar, natürlich. Und dann schön von Magath noch weggehakelt. Das sind natürlich auch alles Geschichten, die Weggy schon in die These sprechen, dass er ein anstrengender Typ ist oder sein kann im Umgang. Das merkt man ja auch, was diese beiden Geschichten angeht, aufgrund der Indizienlage.
Aber Fakt ist ja auch, wenn er es so schafft mit dem FCK, hat er Erfolg gehabt. Dann ist erstmal die andere Frage egal.
Ja, aber trotzdem, da bin ich dann auch bei mir konsequent. Ich habe das früher schon mal bei einem Ding gemacht. Mourinho fand ich als Typen auch immer zum Kotzen, wie der sich am Spielfeld benommen hat. Das ist unbestritten ein riesen erfolgreicher Trainer gewesen. Ich glaube, seine Zeit ist rum. Und alle seine Spieler sagen, das ist eine Seele von Mensch in der Kabine oder sowas. Ja. Trotzdem finde ich, wie der sich aufgeführt, das gehört sich einfach nicht. Und das würde ich immer wieder sagen. Und wenn das der Stil ist, um Erfolg zu haben, dann kann man sagen, ich hoffe, dass der große Traditionsverein Kaiserslautern drin bleibt. Aber deshalb kann ich nicht sagen, dass ich das alles legitimiere. Und bei dieser Meinung werde ich immer bleiben.
Und Weggy, da bin ich zu 100% bei dir. Ich will nur nicht, dass es so plakativ darauf reduziert wird, dann nenne ich dir nämlich einen Trainer, bei dem ich das Problem immer habe, Christian Streich. Was der sich schon an der Linie, also nach allen Regeln daneben benommen hat, Schiedsrichter anschreit, Spieler wegcheckt und für alle ist er der heilige Christian.
Bin ich bei dir.
So, und das ist genau für mich dieser Faktor. Das heißt, wir sind eigentlich einer Meinung, wie eigentlich immer.
Ne? Ja,
aber ich glaube, dass wir vielleicht auch da ein bisschen ran sollen. Da können wir es dann auch beenden. Wir müssen jetzt auch hier keine Moraldiskussion machen. Aber du hast bei Kauzinski dich an einem Spiel erstmal, weil du es gesehen hast, d'accord, hast du viele deiner Gründe festgemacht und dann sage ich auch, ich habe ihn zwei oder dreimal gesehen und dann mache ich es da dran fest. Und darauf kam der Gegensatz zwischen Kauzinski und Antwerpen einfach. Aber wie gesagt, wir können es lassen. Ich bin sicher, er rettet den FCK. Ich finde das geil, dass er den FCK rettet. Das ist auch eine Leistung. Antwerpen ist ein guter Trainer, aber an seinem Benehmen an der Linie sollte er dringendst arbeiten. Dazu stehe ich.
Dann können wir jetzt das Quiz machen.
Ja, endlich. Ach, das gibt's ja auch noch.
Wir haben letzte Woche Trainingslager gemacht mit einem sehr überraschenden Ausgang. War das letzte Woche oder vor zwei Wochen? Vor zwei Wochen war das mit Alex Klich. Hat Alex Klich gepunktet in deiner Abwesenheit?
Ich weiß, ich habe mit ihm gesprochen.
Und der Punkt wurde mir gut geschrieben?
Nee. Punktestand, Höhner 6, Barkic 7, Wagner 9.
Oh, 9 schon?
9?
Ist es überhaupt noch einzuholen?
Bevor du umgezogen bist, waren es 8.
Nee. kannst du die letzte Folge anhören am Ende. Echt.
Dann geht's heute wieder
Bentley
um...
Bentley Baxter Bahn.
du bist raus.
Den hatten wir schon, oder?
Ja, klar. Ja. Den hatte ich.
Es wird ein Spieler gesucht heute. Wir spielen Wer bin ich? Ich gebe euch Hinweise. Wenn ihr es wisst, sag kurz Bescheid.
Guckt ihr das mal an?
Oh, nee, Yannick legt sich jetzt hier einen Spickzettel hin. Das geht natürlich
warum?
Nicht.
Das ist der Kicker, der liegt hier einfach so als Vorbereitung.
Ja, es kann ja sein, dass da irgendein entscheidender Hinweis drinsteht.
Ja, aber hat er natürlich recht.
Also, Kasim Rabic ist es schon mal nicht, um das schon mal vorwegzunehmen. Ne? Also, ihr wird sofort einkassiert, wie der Lehrer vor der Abi-Prüfung.
Und Bentley Baxter Barner, weiß ich noch, den habe ich geholt, weil du gesagt hast, dreifache Alliteration.
Das Quiz kommt heute übrigens wieder in Zusammenarbeit mit Jan Kloskowski aus Oldenburg, treuer Hörer. Großer Fan unseres Podcasts, der hat ja ein Subunternehmen für Drittliga-Quizze und der hat ein bisschen mitgeholfen bei den Fragen. Zu dem Drittligaspieler, den wir suchen, wer bin ich? Ich bin aktuell 26 Jahre alt, Sternzeichen Löwe. Geboren wurde ich in Hamburg. Bei Instagram habe ich ca. 2060 Follower. Mein aktueller Marktwert ist 225.000 Euro. Ich studiere nebenbei Sportmanagement. Bei meinem aktuellen Verein bin ich seit 2017 unter Vertrag. Mein erstes Drittligaspiel machte ich im Juli 2016 schon gegen Wien Wiesbaden. Mein damaliger Trainer ist aktuell Sportdirektor in der zweiten Liga. In Liga 3 habe ich bisher insgesamt 8 Tore erzielt, 7 davon in dieser Saison. Damit bin ich der beste Torschütze meiner Mannschaft.
Bitte nochmal?
Damit bin ich der beste Torschütze. Davor?
Wie viele Tore erzielt?
Insgesamt 8 und 7 davon in dieser Saison. Ich habe auch schon in der zweiten Liga gespielt. Da war Ewald Lienen mein Trainer. Und ich habe auch schon Trainingseinheiten unter Jürgen Klopp mitgemacht. Letzter Hinweis. Mein Papa ist auch vom Fach.
Denn Stopp. Er ist Nico Neidhardt? Ja, kann nicht sein.
Nein, ist nicht richtig. Also, nochmal zu dem Hinweis. Mein Papa ist auch vom Fach, denn der ist Sportreporter. Sportreporter beim NDR.
Jetzt weiß ich es.
Du weißt es?
Ja.
Ihr wisst es nicht?
Das ist aber eine super schwere Frage, ne?
Aber spätestens mit dem letzten Hinweis nicht mehr. Eigentlich.
Ich probiere jetzt einfach was.
Ja.
Stopp. Stach.
Der spielt hier in der zweiten Liga.
Ja, ich wusste nicht mehr genau, wo.
Ne, möchtest du noch einen Namen?
Ah, ich weiß es. Ich weiß es. Lübeck, Deichmann.
Genau. Yannick Deichmann. Ja.
Gut, damit zementiert sich die Spitze.
Ja, warst du schwer?
Viel zu schwer. Da fand ich schon echt schwer.
Warum? Du hast es doch rausgekriegt.
Ja, aber also ganz ehrlich, jetzt mit dem allerletzten Hinweis NDR. Aber ich wusste bis zum letzten Ding mit 7 Tore erfolgreich, da habe ich vielleicht in die Richtung gedacht.
Ja, ich
fand es brutal schwer.
Ja.
Ich fand, da war auch kein, muss ich sagen, super, dass sich jemand die Mühe macht. Ich habe da keine Querverbindung gesehen und.
Fand ich auch echt schwer.
Keine Ahnung. Das war das Schwerste bisher, muss ich sagen. Aber trotzdem, den Punkt nehme ich.
Kannst du mal was einfacher machen oder so? Wer tanzt wie ein Asozialer an der Trainerlinie rum?
Also damit, ich will jetzt nicht sagen, aber das heißt, ich muss auf jeden Fall nichts zahlen.
Ja, du kannst
dich durch.
Ich bin durch.
Kommt drauf an, wie viele Folgen wir noch machen.
Nein, aber es ist ja klar, er müsste 4 machen gegen mich und 3. Das heißt, selbst wenn es optimal läuft, bin ich nach 7 Folgen auf gar keinen Fall Letzter. Und 8 Folgen haben wir definitiv nicht mehr. Es sind noch 4 Spieltage,
das ist nur in der Relegation. Diese Saison ist ja was anderes. Der Sieger gibt einen aus.
Ach so, okay, gut.
Das haben wir ja nie endgültig formuliert, wie es läuft.
Und hättest du mir den Kicker nicht weggenommen, hätte ich es gewusst.
Du warst so nah dran.
Und so viel zum lieben Yannick, der nicht betuppen kann.
Nee, aber der Yannick, das muss ich jetzt sagen, der Yannick ist der ehrlichste Mensch, den ich kenne auf der ganzen Welt. Und der hat den Kicker immer da liegen. Also das wäre jetzt nicht fair, ihm da was zu unterstellen.
Das ist sehr nett, danke schön.
Am Wochenende ist fast für alle Spiele
frei. Tobi, was machst du am Wochenende?
Ja, ihr seid doch die Einzigen, die ran dürfen.
Genau.
So sieht's aus.
Du auch?
Nein.
Ich bin mit Markus in Lotte bei Uerdingen gegen Dresden. Studiogast Markus Kocinski.
Das hätte Brisanz. Ja, auf jeden Fall. Und Co-Kommentator.
Genau. Und Antwerpen kommt auch noch mit.
Und dann schon englische Woche, ne? Danach direkt.
Ja, müssen wir auf Englisch kommentieren.
Wann machen wir denn nächste Woche?
Gute Frage. Klären wir vielleicht dann
Frühshoppen
hinter hier. Den Kulissen.
Am Dienstagmorgen.
Ja, hat's euch gefallen hier?
Sehr gut. Total.
In der Sonne, ja, absolut.
Ja.
Jetzt geht's zur Aftershow-Party.
Euch mal endlich wieder sehen. Kabbeln mit Markus, hat mir alles gefehlt. Herrlich.
Sehr gut.
Wäre schön, auch dich zu sehen, aber die Sonnenbrille ist immer noch auf.
Face to face, aber natürlich mit Sonnenbrille. Ich weiß nicht, wärst du ohne Sonnenbrille auch so aggro gewesen? Ja, cool, jetzt sieht es so aus.
Und ich möchte nochmal sagen, du bist nicht asozial und du verherrlichst keine
Asozialen. Das ist ja so großzügig von dir.
Du hast mich da falsch verstanden.
Ja.
Macht's gut. Bis nächste Woche.
Tschüss. Becky, können wir nicht noch weiter diskutieren?
Ja, gerne.
Audiobeweis. Der Dritte Liga-Podcast.